Hallo, ich bin Emmy und ihr hört den Babelli-Podcast. Heute gehe ich gemeinsam mit der Immobilienexpertin Anaïs ins Gespräch und wir sprechen über ein Thema, das für viele Frauen immer noch wie eine große Hürde wirkt. Der Einstieg in Immobilien als Kapitalanlage. Denn gerade wir Frauen stehen oft vor besonderen Herausforderungen. Statistisch gesehen verdienen wir Frauen im Durchschnitt immer noch weniger als Männer, arbeiten häufiger in Teilzeit und haben dadurch oft weniger Kapital zur Verfügung. Deshalb sprechen wir in dieser Podcast-Folge darüber, wie viel Startkapital brauchst du wirklich, um deine erste Immobilie zu kaufen, welche Risiken solltest du unbedingt kennen, bevor du investierst und in welchen Städten lohnt sich ein genauer Blick auf den Immobilienmarkt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, was ihr tun müsst, wenn im Haushalt mit eurem Baby oder Kleinkind ein Unfall passiert? Ja, wenn es soweit ist, dann sitzen Schock und Überforderung erstmal tief und hinzu kommt, dass viele Eltern gar nicht wissen, wie sie richtig reagieren können und sollten. Und gerade das Thema Verschlucken ist ja im ersten Babyjahr ein extrem großes Thema. Hättet ihr zum Beispiel gewusst, dass 10% aller Todesfälle bei Notfällen hätten verhindert werden können, wenn rechtzeitig die erste Hilfe geleistet worden wäre? Das ist eine ziemlich hohe Prozentzahl. Wir von Babelli empfehlen deshalb allen Eltern die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs, der auf Babys und Kinder spezialisiert ist. Und einen solchen Kurs bieten wir bei Babelli als Online-Videokurs an. Ihr könnt unseren Kurs gemeinsam absolvieren, wo und wann es für euch passt und ihr lernt in diesem Kurs wirklich alles, was in Bezug auf die Erste Hilfe am Baby und Kind wichtig zu wissen ist. Unser Kurs wurde von 2 Kinderärzten erstellt, die sicherstellen, dass das vermittelte Wissen an euch vor allem korrekt, konkret und auch aktuell ist. Wenn ihr euch also bestmöglich auf Haushaltsunfälle des Babys oder Kleinkindes vorbereiten wollt, seid ihr hier genau richtig. Mit unserem Gutscheincode PODCAST10 bekommt ihr ganze 10 Euro Rabatt auf den Kurs und er kostet damit nur 49,99 Euro. Ihr könnt den Gutschein entweder in der Babelli-App oder auch unter kurse.babelli.de direkt einlösen. Ihr findet den Gutscheincode und den Link zum Kurs auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Folge. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge. Hallo liebe Anaïs, schön, dass du heute da bist.
Hallo, ich freue mich total hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich auch und ich habe gerade gestern zufälligerweise eine Reportage gesehen über Großinvestoren, Immobilienmillionäre und riesige Portfolios. Und das hat natürlich bei mir den Eindruck erweckt, man braucht ganz viel Geld, um eine Immobilie zu haben. Und genau deshalb sprechen wir heute darüber, weil die Frage ist natürlich, wie ich als Frau mit wenig Geld zur Immobilie als Kapitalanlage komme. Schaffe ich das überhaupt? Was sind die Voraussetzungen dafür? Deshalb frage ich gleich mal am Anfang, warum ist es denn deiner Meinung nach gerade für uns Frauen so wichtig, sich finanziell unabhängig zu machen und das vielleicht auch mit einer Immobilie als Kapitalanlage?
Ja, also für viele Frauen ist Geld einfach stark an Beziehungen gekoppelt, immer noch, ne? Also früher war das sowieso so, der Mann war die Vorsorge, aber irgendwie ist das in vielen Köpfen immer noch drin, ja? Also man koppelt sich an den Partner oder auch an den Job. Ja, also man kann auch finanziell abhängig sein vom Job, ist ja logisch. Und dann gibt es Statistiken, die einfach zeigen, dass Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten, länger leben und trotzdem all das führt dazu, dass sie viel häufiger von Altersarmut betroffen sind als Männer. Ja, und das heißt einfach, wenn sich Frauen nicht aktiv um den Vermögensaufbau kümmern, dann wird sie das System, so wie es aktuell ist, langfristig benachteiligen. Ja, deswegen sagen wir, finanzielle Unabhängigkeit bedeutet nicht, dass man niemanden braucht. Es bedeutet aber, dass man Entscheidungen treffen kann, ohne Angst vor den Konsequenzen haben zu müssen. Ja, also man sollte sich als Frau, man sollte seinen Job kündigen können, wenn es einem schlecht geht im Job und wenn man keinen Bock mehr darauf hat. Und man sollte auch seinen Partner verlassen können, wenn man das einfach möchte. Ja, und da gibt es einfach ganz viele Frauen, die das leider nicht können. Und deswegen ist das Thema finanzielle Unabhängigkeit für uns Frauen so wichtig. Und warum spreche ich so viel darüber? Weil ich einfach sehe, genau wie du es gerade beschrieben hast, dass viele Männer, egal ob die jetzt Immobilien-Multimillionäre sind oder einfach nur klein anfangen in ETFs oder Aktien investieren, ja, kümmern sich um ihre Altersvorsorge und bauen sich ein Polster auf und viele Frauen eben einfach nicht.
Ja, ich glaube einfach, Männer haben da ein anderes Mindset als wir Frauen und das sollten wir vielleicht ändern und genau deshalb gehen wir auch heute ins Gespräch. Was meinst du denn, warum glauben so viele Frauen, dass Immobilien als Kapitalanlage nur etwas für Menschen mit viel Geld sind? Und das sind ja vorrangig Männer, in unseren Köpfen zumindest.
Sehr gut. Nein, das sind wirklich vorrangig Männer. Aktuell ist das noch so statistikmäßig, ja. Aber ich glaube, dass das schon, ja genau, also das ist ein Frauenthema. Viele Frauen, vielleicht denken das auch Männer, aber vor allem Frauen denken auf jeden Fall, dass man sechsstellig auf dem Konto haben muss, um eine Wohnung kaufen zu können. Und das ist gar nicht so, ja. Also das ist wirklich ein Satz, den ich gerne, wenn ihr jetzt aussteigt aus dem Podcast, was ich nicht hoffe, jeder mitgeben möchte. Immobilien, ihr müsst nicht reich sein, um in Immobilien zu investieren, sondern langfristig machen euch Immobilien reich, ja. Und warum das so ist, das weiß ich nicht, warum wir das denken. Also der Witz ist ja, dass eigentlich Immobilien die einzige Form der Anlage sind, für die man nicht reich sein muss, ja, zumindest in Deutschland. Also in Deutschland sind Immobilien die einzige Art der Anlageform, die finanziert wird von der Bank oder wo es Sinn macht, sich die finanzieren zu lassen. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man hat ein Vermögen ab sechsstellig, ab 100.000 Euro. Wenn man jetzt Aktien kaufen möchte oder ETFs für 100.000 Euro, dann musst du 100.000 Euro bezahlen, ja. Wenn du aber eine Wohnung kaufen willst für 100.000 Euro, dann musst du 10.000 Euro bezahlen und den Rest finanziert dir die Bank. Je nach Immobilie, ja. Also natürlich ist es wichtig, dass du keinen Schrott kaufst und sowas. Aber das vorausgesetzt, brauchst du für 100.000 Euro in Immobilien 10.000 Euro und für 100.000 Euro in allen anderen Assets brauchst du 100.000 Euro, ja. Deswegen ist es genau das Gegenteil, ja. Immobilien, mit Immobilien, durch Immobilien wirst du vermögend und du musst nicht vermögend sein, um damit zu starten.
Weißt du, was mein erster Gedanke bei dem Wort Kredit war oder Finanzierung durch die Bank, war mein erster Gedanke Schulden. Und ich glaube, das geht ganz vielen Frauen so. Ich würde mich verschulden. Und wenn ich angenommen 100.000 Euro hätte, schön wäre es, dann wäre ich wahrscheinlich auch eher die Frau, die sagt, oh, die habe ich jetzt. Warum soll ich mich noch verschulden? Weißt du, weil das schleppe ich ja noch ein paar Jahre mit mir rum.
Aber Immobilienschulden sind gute Schulden, ne? Also du hast, du darfst natürlich keinen Quatsch kaufen, so wie das vor 10 Jahren viele gemacht haben, als das Geld quasi kostenlos war, ne? Deswegen sind aktuell sehr gute Zeiten, um in Immobilien zu investieren. Zinsen kosten was und Banken gucken ganz genau hin, was für Immobilien sie finanzieren. In dem Moment, wo du eine Immobilie kaufst, ist die Immobilie in der Regel mehr wert als der Kredit, den du aufnimmst. Ja, also bist du direkt im Positiven. Dir gehört ja auch die Immobilie auf der anderen Seite. Also sprich, wenn du eine Immobilie kaufst und dein Kredit ist niedriger als der Wert der Immobilie, dann hast du zwar auf dem Papier Schulden, aber theoretisch hast du keine Schulden, weil wenn du die Immobilie verkaufst, wärst du die Schulden mit einmal los.
Setzt das aber nicht auch voraus, dass der Immobilienmarkt weiter steigt?
Nö, das ist jetzt ohne Wertsteigerung gerechnet. Also wir sind große Fans davon und das ist tatsächlich ein großer Fehler, den ich oft sehe, schlau einzukaufen. Ja, also wir empfehlen eigentlich nie Immobilien über Wert zu kaufen. Also wir sehen natürlich, viele Frauen kommen zu uns, die vielleicht schon Immobilien gekauft haben oder die was genau im Blick haben, dass sie gerne kaufen möchten und das mit unserer Hilfe prüfen wollen. Und da gibt es einfach ganz oft Immobilien, da sind die Preise viel zu teuer. Ja, die Bank sagt, die Immobilie ist 200.000 wert und die Verkäuferin will 250.000 Euro haben und die Leute wollen es auch bezahlen. Und da sagen wir, nee, auf gar keinen Fall. Also wenn die Bank sagt, die Immobilie ist 200.000 wert, dann dürft ihr maximal 200.000 bieten, aber eher weniger. Ja, weil wenn du 200.000 bietest, dann ist es genau das, was du sagst. Dann musst du auf eine Wertsteigerung hoffen, damit du irgendwann mit Gewinn weiterverkaufst. Aber wenn du schon direkt unter Wert einkaufst, dann hast du dir schon einen großen Puffer erarbeitet und dass der Markt so weit sinkt, das gab es noch nie. Also im Schnitt sind Immobilienpreise immer gestiegen. Klar gibt es Tiefs, ne? Aber im Schnitt, wenn du nicht verpflichtet bist, in Jahr X zu verkaufen und du hast irgendwie die Möglichkeit, noch 1, 2, 3 Jahre auszuhalten, dann wird dann der Wert deiner Immobilie immer sich nach oben entwickeln. Einer guten Immobilie. Das, also alles, was ich hier sage, ist natürlich vorausgesetzt einer smarten Due Diligence. Also du hast natürlich eine gute Immobilie gekauft. Aber darauf kommen wir wahrscheinlich später noch.
Genau, dann gucken wir nachher nochmal, was ist eigentlich eine gute Immobilie. Aber jetzt lass uns mal Klartext reden, wie viel Eigenkapital brauche ich denn realistisch? Du hast jetzt gerade schon diese 10.000-Euro-Grenze angesprochen. Oder kann ich auch mit wenig oder sogar gar keinem Geld starten?
Also mit gar keinem Geld auf gar keinen Fall. Also ganz Instagram, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist Instagram voll mit 0% Eigenkapital angeboten. Und das ist totaler Quatsch. Darauf sollt ihr auf gar keinen Fall reinfallen, weil 0%, das gibt's tatsächlich nie. Ihr habt immer noch die Maklerin, die ihr bezahlt oder die Person, die euch dieses Angebot anschleppt. Ja, ihr habt nochmal Kosten für die Notarin, ihr habt die Grunderwerbsteuer, ihr habt einfach Nebenkosten fürs Grundbuch. Also das darf man auf keinen Fall glauben. Es gibt eben Angebote, die preisen das mit ein. Also man finanziert das quasi mit, aber dann zahlt man auch dafür was, ja? Dann zahlst du einfach Zinsen für einen viel höheren Kaufpreis und in der Regel ist bei diesen Angeboten der Kaufpreis auch deutlich über Objektwert, ja? Also das würde ich auf gar keinen Fall raten. Was ist das Niedrigste, womit man starten kann? Ich habe eine Kollegin, eine Mitarbeiterin, die heißt Melissa und die hat tatsächlich das kleinste Eigenkapitalticket bisher mitgebracht, was wir jemals hatten im Happy Immo Club. Und das war zweimal, also ja, zwei solcher Wohnungen gekauft, zweimal 3.900 Euro.
Was?
Genau, in Stuttgart. Also Raum Stuttgart, genau, hat sie zwei Wohnungen gekauft, jeweils mit 3.900 Euro. Das ist aber auch super smart, ne? Aber ich habe auch andere Sachen. Eine Kundin von uns hat mit 6.000 Euro was in Essen gekauft, eine mit 8.000 auch in Essen. Also es gibt immer solche Sachen und mit 10.000 Euro kommst du schon relativ weit. Dann kannst du auch in Leipzig oder wo auch immer eine kleine Studentenwohnung kaufen.
Das heißt, ich habe die 3.900 Euro, also dieses smarte Angebot jetzt, in der Tasche, nehme daraufhin einen Kredit auf oder wie läuft das
dann? Genau, du findest eine Wohnung. Das sind dann Wohnungen, die Melissa gekauft hat. Die haben einen Wert, das sind ganz kleine Wohnungen, ne? Die haben einen Wert von 45.000 Euro, 50.000 Euro und das wird finanziert von der Bank. Und das Eigenkapital, das sie reingegeben hat, waren dann eben die Nebenkosten, Erwerbsnebenkosten.
Okay, weil da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal drauf zu sprechen, in welchen Städten kann man denn eigentlich gucken? Ich habe hier bei mir in Berlin mal geschaut und so für so eine ganz kleine Wohnung, so 35 Quadratmeter Einzimmerwohnung, fängt das so an bei 100.000. Also darunter geht kaum was. Und wenn, dann habe ich gedacht, boah, krasse Bruchbude. Also da kannst du vielleicht nachher nochmal Empfehlungen geben, wie man auch nach guten Immobilien Ausschau halten kann. Jetzt hast du sie gerade schon angesprochen.
Genau. Und gerade zu Berlin muss ich noch kurz sagen, in Berlin kaufen natürlich total viele von uns. Und da gibt es gute Angebote. Da kommen wir gleich drauf. Finde ich gut.
Ja. Jetzt hast du sie schon angesprochen, die Kaufnebenkosten. Ja, weil immer wenn man denkt, ich habe mir das dann auch angeguckt, bleiben wir mal bei den 100.000 Euro. Ich hatte das eingegeben, maximal 100.000 Euro oder 120.000 Euro. Einfach nur mal zum Spaß, ja. Ich wollte mal gucken, was ist denn so realistisch. Und dann hatte ich gesehen, wenn die Wohnung 100.000 Euro kostet, kommt dann darunter irgendwann, dass man rechnen muss mit ungefähr 112.000 Euro, die man bezahlt. Da kommt dann dazu Grunderwerbsteuer, Notarkosten, Grundbuchkosten, vielleicht noch die Maklerprovision, Finanzierungskosten, Bearbeitungsgebühren, gegebenenfalls Bereitstellungszinsen und noch ein bisschen mehr. Das heißt, 100.000 Euro reichen ja eigentlich gar nicht, um diese Wohnung zu kaufen. Und das sind ja nur die Kaufnebenkosten, dann kommen ja auch noch die laufenden Kosten dazu. Weißt du, jetzt frage ich mich, wie viel brauche ich denn eigentlich? Bleiben wir mal bei dem 100.000 Euro Beispiel.
Genau, also für 100.000 Euro brauchst du ein bisschen weniger als 10.000 Euro, wenn du eine 100% Finanzierung machst. Ja, also wenn die Bank dir komplett den Kaufpreis bezahlt, dann musst du zahlen 6% Grunderwerbsteuer. Ja, das wären dann 6.000 Euro und maximal Notar und Grundbuch sind maximal 2%. Ja, also hast du 8% und wenn du noch eine Maklerin hast, dann kommen nochmal 3,57 drauf. Dann sind das diese 12.000, was du gesagt hast, aber du kannst auch ohne Maklerin kaufen. Nein, die brauchst du nicht. Also hast du 8 bis 12.000 Euro Nebenkosten. Wenn die Finanzierungskonditionen nicht passen, ja, also wenn du dir das Ganze anguckst und du rechnest und du sagst, nee, das ist zu teuer, der Kredit wird mir zu teuer, ich kann nur 90% Finanzierung machen, dann wäre es das Doppelte. Dann hättest du also 2 mal 8 16.000 Euro bis 12 24.000 Euro, die du bezahlen musst für eine 100.000 Euro Wohnung.
Krass. Also ja, das ist immer das, was mir nicht so ganz klar war, bevor ich mich jetzt ein bisschen intensiver mit dem Thema beschäftigt habe. Wenn da 100.000 steht, denke ich, okay, 100.000. Aber es kommen ja noch ein paar Kosten obendrauf. Und dann lass uns mal über die laufenden Kosten sprechen, weil das ist auch was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, zum Beispiel das Hausgeld. Ja, wenn ich mir jetzt irgendwo eine Eigentumswohnung kaufe, muss ich Hausgeld bezahlen. Und das ist manchmal.
Also eigentlich musst du das nicht zahlen, ne? Hausgeld zahlen deine Mieter.
Zahlen die Mieter.
Mhm.
Okay. Also wenn ich jetzt 800 Euro einnehme, 600 Euro Kredit zahle, bleiben 200 bei mir und das Hausgeld ist dann schon in der Miete mit drin.
Genau. Es gibt umlagefähige und nicht umlagefähige Nebenkosten. Die nicht umlagefähigen Kosten, das ist ein kleiner Teil, der bleibt bei dir. Das ist sowas wie 50 Euro oder vielleicht auch mal 75 oder sowas, je nach Wohnungsgröße. Ja, aber den größten Teil der Nebenkosten, die zahlen deine Mieter. Deswegen ist ja zum Beispiel die Diskussion um die Grundsteuer so spannend, weil du bist nicht die Einzige, die genau diesen Fehler macht. Ja, bei der Grundsteuer ging es ja darum, dass man Immobilienbesitzer mehr zur Kasse bitten wollte. Man hat die Grundsteuer erhoben. Die Grundsteuer ist aber 100% auf die Mieterinnen umlegbar und jetzt zahlen die Mieter einfach mehr und die Eigentümer zahlen davon gar nichts.
Da kommt gleich wieder, klopft mein Gewissen hinten bei mir im Köpfchen an und sagt, Mensch, wenn ich da jetzt eine Wohnung kaufe, kann man das ja auch relativ hoch vermieten zum hohen Preis. Und da kommt bei mir natürlich mein Gewissen und sagt, oh, das kann ich gar nicht machen.
Aber das ist doch genau der Gag. Ich, frag mal mich, zu wie viel ich vermiete. Ich vermiete zum Mietspiegel ein bisschen drunter. Aber das ist doch genau das Tolle. Du hast die Chance, wenn du eine Wohnung hast, eben nicht. Also erstens mal gibt es auf jeden Fall den Mietspiegel. Und du hast doch die Chance zu vermieten zu dem Preis, den du gut findest. Du musst ja nicht für 20 Euro vermieten. Du kaufst eine Wohnung und vermietest sie zu dem Preis, den du fair findest. Am besten zum Mietspiegel, weil alles andere, dazu rate ich sowieso nicht. Ja, also unsere Frauen, die rechnen sowieso jede Wohnung nur auf Mietspiegel und was sie am Ende machen, ob sie mehr nehmen oder nicht, das ist dann ihre Sache. Aber rechnen muss sie sich auf Mietspiegel, weil es kann immer Gesetzesänderungen geben, ja. Und die meisten sagen, ich vermiete auf keinen Fall an den McKinsey-Multimillionär, ich vermiete an, sofern der denn eine Wohnung braucht, ich vermiete an die alleinerziehende Mutter und nehme da eine faire Miete. Also das ist ganz toll, ne? Wenn Frauen, genau deswegen ist ja auch mein Ziel, dass mehr Frauen Eigentümerinnen werden, weil ich bin mir sicher, das wird einfach zu einer faireren, nachhaltigeren Welt bei uns führen, gerade auch in der Immobilienbranche, weil wir eben nicht ausquetschen. Ne? Wir quetschen nicht die Mieterinnen aus und sagen, ja, wir gehen hier aufs Ganze.
Ja, das ist ein guter Gedanke auf jeden Fall und wahrscheinlich auch sehr, sehr hilfreich bei dem angespannten Immobilienmarkt, den wir gerade haben. Lass uns doch mal ganz kurz ein bisschen auch auf die Risiken. Du merkst schon, ich bin da sehr, sehr skeptisch und vielleicht auch ein bisschen kritisch. Lass uns mal kurz auf die Risiken eingehen, die es vielleicht auch beim Immobilienmarkt gibt. Denn ich denke zum Beispiel an den Mieter oder die Mieterin, die hat die Miete nicht bezahlt. Und plötzlich hast du keine Mieteinnahmen mehr.
Du sagst geile Sachen. Dann machst du eine Versicherung. Es gibt von der DKB Ausfallversicherung, die kostet ganz wenig Geld und die versichert dir 12 Monate Mietausfall.
Ja, so einfach ist das.
Problem gelöst. So einfach ist das. Und wenn du jetzt sagst, dass du genau deshalb jahrelang keine Wohnung gekauft hast, dann kann ich echt nur sagen, hättest du mich mal vorher gefragt. Weil genau das höre ich total oft. Das ist wirklich so, da kann ich mir nur die Haare raufen. Wenn das der Grund ist, ja, also es gibt keine blöden Fragen und es ist total super, dass du diese Frage hier stellst und wir können das hier aufdröseln. Aber es gibt so viele Vorurteile, die überhaupt keine sind, ja, die man ganz einfach auflösen kann. Es gibt natürlich auch Themen, die sicherlich stimmen. Da muss ich jetzt nachdenken, was, ja. Aber das Thema, dass jemand keine Miete zahlt, das ist total einfach aufzulösen. Du versicherst dich dagegen.
Ah, du, ich habe noch mehr auf meinem Zettel. Warte.
Let's go.
Ich habe zum Beispiel auch noch den Leerstand drin. Wenn du die Wohnung einfach nicht vermietet bekommst, weil du sie, was weiß ich, irgendwo auf dem Dorf gekauft hast oder irgendwo auf dem Land, wo du gedacht hast, Mensch, ich kaufe mir hier eine Wohnung, investiere was und plötzlich hast du ein Leerstand, unerwartet.
Also erstens ist das die gleiche Versicherung und zweitens, warum würdest du eine Wohnung kaufen auf dem Dorf, die dann leer steht, unerwartet? Also das ist ja immer die Frage, was du kaufst. Ne? Du musst schon, also mein Tipp ist nicht, also ich möchte, dass wenn du eine Wohnung kaufst, dass du smart suchst und eine smarte Wohnung kaufst und keine, die dann 12 Monate leer steht, weil du keine Nachmieterin findest.
Okay, warte, ich habe noch was. Verwaltungskosten. Was ist denn mit Instandhaltungskosten oder Renovierungskosten oder Reparaturen, die plötzlich anfallen? Also ich habe ein Beispiel in meiner Bekanntschaft. Die haben sich jetzt eine Wohnung gekauft. Die waren Mieter, haben angeboten bekommen, diese Wohnung zu kaufen, haben das auch gemacht. Und jetzt, Überraschung, nach einem Jahr heißt es, das ganze Haus braucht eine neue Heizungsanlage. Jetzt sitzen die Eigentümer ständig zusammen dieser Wohnung und müssen beraten und beratschlagen, was für eine Heizungsanlage sie sich einbauen. Und der Bekannte hat dann zu mir gesagt, also wir gehen davon aus, dass wir für diese eine Wohnung zwischen 35.000 und 50.000 Euro für diese Heizungsanlage bezahlen. So, weißt du?
Also auch da kann ich schon wieder sagen, die sind ganz schlecht beraten worden. Die tun mir ganz doll leid. Genau solche Leute kommen zu uns, weil das passiert nicht, wenn du geprüft eine Wohnung kaufst. Also bei uns kriegst du einen Check und da wird danach gefragt, wie alt ist die Heizung, wann muss die Heizung renoviert werden oder ersetzt werden, was wird das kosten, wie viele Anteile hast du am ganzen Haus, also an den Kosten der Heizung, und dann kommt dann raus, also deine Freunde hätten dann bei uns gewusst, 35.000 Euro, und das hätten die in ihre Kalkulation mit reingerechnet und dann hätten wir gesagt, dann musst du den Kaufpreis um 35.000 Euro mindern, genau aus diesem Grund.
Ach, so einfach ist das. Es hört sich so einfach bei dir an. Das muss ich mir doch noch mal intensiver angucken.
Es ist ganz schrecklich, ne? Ja. Dieses Beispiel, was du gerade gesagt hast. Weil es einfach so viele Menschen gibt, die denken, sie dürfen nicht fragen, sie machen das einfach, sie haben keine Zeit, irgendwie wollen sie keine Zeit investieren in das Thema Prüfung. Und dabei ist Immobilien eben so, also Immobilien, ich frage immer, kannst du Immobilien anfassen, ja? Klar kannst du Immobilien anfassen. Und das ist natürlich so eine Fangfrage, weil viele eben genau das glauben, dass Immobilien so schwarze Löcher sind und man kann die Kosten nicht einschätzen. Und das ist eben überhaupt nicht so. Bei Immobilien kann man alles einschätzen. Man muss halt nur wissen, was man prüft. Man braucht eine Liste mit allen Dingen, die man einmal durchgeht und einmal hinterfragt. Ja, und wenn man das alles gecheckt hat, dann sind Immobilien ein offenes Buch. Also ich kann dir nur sagen, ich habe mal 10.000 Euro in Wirecard-Aktien gesteckt und zur gleichen Zeit 10.000 Euro in eine Immobilie. Die 10.000 Euro Immobilie, die ist inzwischen zur Hälfte abbezahlt, ja, und die 10.000 Euro Wirecard-Aktien, die sind weg, ja, weil ich dem Vorstand oder EY eben nicht hinter die Birne gucken konnte. Und bei Immobilien geht das, aber man muss es eben auch konsequent machen, ja, also man darf das nicht in so einer Hauruck-Aktion machen und dann vergessen, die Hälfte der Sachen zu prüfen und zu hinterfragen.
Naja, und das hört sich einfach auch nach einer Menge Zeit an. Wenn ich dann.
Genau, also das würde ich auch sagen, ne? Immobilien, also wenn wir jetzt sagen, wenn du mir sagst, das ist dein Lieblings-ETF, in den investierst du, dann zack, kaufe ich dir den einfach nach, hat 5 Minuten gedauert und das geht bei einer Immobilie nicht. Also das ist ein Haken an Immobilien. Du musst da auf jeden Fall, ich würde sagen, 3 Monate ungefähr investieren. Die schnellste Frau bei uns im Kurs war mal mit 6 Wochen dran, ja, aber das war wirklich schnell. Ich glaube, du brauchst 3 Monate mindestens intensiv, in denen du dich damit auseinandersetzt. Aber danach ist es erledigt. Danach hast du die Immobilie und kannst die Arbeit danach entweder abgeben oder du verwaltest sie selber, dann kommt da auch nochmal Zeit, ja, aber wenn du keine Lust hast, dann gibst du es ab.
Genau, und rückwärts natürlich auch. Das ist ein gewisses Liquiditätsrisiko. Weil eine Immobilie ist halt auch nicht schnell verkauft. Wenn ich jetzt meine Immobilie habe, 10 Jahre, und ich sage, oh Mist, ich brauche jetzt sofort das Geld, dann habe ich es halt nicht. Beim ETF könnte ich den, ne, wie du schon gesagt hast, innerhalb von 5 Minuten verkaufen. Bei einer Immobilie ist es ein bisschen schwieriger, oder?
Aber du hast ja auch viel weniger rein allokiert. Du hast ja nur, um ein Beispiel zu bleiben, 10.000 reingesteckt und nicht 100.000 wie beim ETF. Also beim ETF brauchst du das ja auch alles wieder, ne? Und bei der Immobilie verzichtest du nur auf diese 10.000 Euro. Die du nicht sofort verkauft kriegst.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Lass uns mal auf die Standorte gucken. Jetzt hatten wir schon gesagt, Berlin, hast du gesagt, ist ein gutes Pflaster. Also bei mir fingen die Angebote so ab 100.000 Euro an. Aber ich habe jetzt auch nur bei einem ganz großen Anbieter geschaut. Gibt es da irgendwie so kleine heiße Tipps, die du hast? Wo guckt man? Welche Städte sind gut? Und ich habe auch irgendwann mal von dir in irgendeinem Video gesehen, B- und C-Städte, und konnte mir darunter nichts vorstellen. Oder wie werden die kategorisiert?
Also die Tipps für Berlin wären, oder ich sag's anders, wir haben bei uns im Club Frauen, die kaufen überall. Wir haben Frauen, die kaufen in Mitte, wir haben Frauen, die kaufen in Schöneiche. Ja, also das kommt immer wirklich darauf an, wo du suchst und was sich für dich am Ende rechnet. Wichtiger ist die Frage, wo, finde ich aber die Frage nach der Strategie. Und da muss man erstmal für dich gucken, was wäre denn überhaupt ein schlaues Investment? Ja, was hättest du denn gerne? Hättest du gerne eine Wohnung? Also es gibt 3 Arten von Wohnungen. Es gibt einmal Wohnungen, die du kaufst und wo du jeden Monat direkt ein Plus hast. Ja, also wo die Miete mehr ist als deine Kosten. Dann gibt es Wohnungen, die sind neutral, Cashflow-neutral heißt das. Also du kaufst die Wohnung und hast ungefähr im Monat plus minus 100 Euro, ja, kriegst du raus. Und dann gibt es Wohnungen, da zahlst du jeden Monat drauf, kaufst aber niedrig ein. Was fändest du am besten?
Naja, das Erste natürlich.
Und warum fändest du das Erste am besten?
Na, weil ich dann mehr in der Tasche habe, erstmal vielleicht.
Aber brauchst du jetzt aktuell mehr in der Tasche oder brauchst du später mehr in der Tasche,
ja, wenn
du in
Rente gehst? Ich brauche natürlich später mehr in der Tasche, aber so lukrativ ist es natürlich schon. Ich kaufe was und habe zusätzlich jeden Monat noch was, so ein bisschen Taschengeld.
Okay, aber viel Taschengeld hast du nicht. Sagen wir mal, du kaufst eine Wohnung und machst jeden Monat 400 Euro plus. Ja, weiß nicht, wie viel Steuern du zahlst, aber von den 400 Euro, die musst du auf jeden Fall versteuern. Da bleiben dir vielleicht noch 200 Euro übrig, ja, oder 250 Euro übrig. Also du zahlst einfach Steuern auf diesen Gewinn und es hat dir gar nichts gebracht. Also diese Cashflow-positiven Objekte, die werden über Wert verkauft. Ja, also wenn du eine Wohnung kaufst, in Berlin oder in welcher Stadt auch immer, und die Miete ist mehr, ist höher als das, was sich die Wohnung kostet, dann kannst du davon sicher sein, dass die Wohnung zu teuer ist, ja, dass die Wohnung einfach richtig teuer ist im Ankauf. Das heißt, du zahlst das, dass du direkt einen Cashflow bekommst. Und deswegen ist das was, was ich dir auf gar keinen Fall raten würde, weil du hast vielleicht diese 250 Euro mehr jeden Monat in der Tasche, aber du brauchst viel, viel länger, um die Wohnung abzubezahlen, weil du einfach zu teuer eingekauft hast. Ja?
Siehst du, das bestätigt wieder, dass ich keine Ahnung habe.
Dann gibt es die neutralen Wohnungen. Die sind, das ist so das, was man früher immer als Optimum gesagt hat. Und das ist auch ein wirklich guter Start, würde ich sagen. Du kaufst eine Wohnung und die Miete zahlt dir deine Nebenkosten, also den Anteil von deinen Nebenkosten und deine Finanzierung ab. Ja? Und dann gibt es die Wohnungen, wo du jeden Monat drauf zahlst. Das nennen wir die Cash Cows. Und das sind Wohnungen, die gibt es in Berlin richtig oft und richtig viele, und das wird kaufen bei uns gerade ganz viele Frauen. Das sind Wohnungen, die ultra schlecht vermietet sind. Ja, das sind diese ganzen alten Mietverträge, die die Leute noch haben, wo man für 300 Euro auf einer 60, 70 Quadratmeter Wohnung wohnt. Ja, diese Wohnungen werden total unter Wert verkauft, weil sich niemand traut, diese Wohnungen zu kaufen. Ja, also du kannst eine Wohnung kaufen, die ist 400.000 Euro wert und du zahlst dafür 200.000 oder 250.000 Euro. Und das ist kein Quatsch. Diese Beispiele sehe ich wirklich jeden Tag, weil du jeden Monat bei sowas 500 Euro, ich sag irgendwas, 500 Euro draufzahlen musst. Ja? Diese 500 Euro, die du draufzahlen musst, das ist total viel Geld. Das rentiert, das ist auch nur ein Modell, was du machen kannst, wenn du 3.500 Euro netto verdienst. Ja, aber ich will es trotzdem sagen, der Vollständigkeit halber, wenn du das verdienst, dann und du zahlst jeden Monat 500 Euro drauf für deine Zinsen oder eben die anderen Kosten, dann kannst du das wiederum von deinen Steuern abziehen. Ja, also sparst du schon wieder die Hälfte. Also zahlst du nur 250 Euro drauf. Und das kannst du dir jetzt überlegen, wenn du jetzt sagst, 250 Euro mal 12 Monate, ja, das sind, jetzt muss ich selber rechnen, warte, 250 mal 12. Das heißt, im Jahr würdest du 3.000 Euro draufzahlen. Ja? Wenn du jetzt sagst, 10 Jahre lang, sagen wir, nach 10 Jahren würden die Mieter ausziehen, dann sind das 30.000 Euro. Und wenn du aber 100.000 Euro unter Preis gekauft hast, ja, dann hat sich das total rentiert. Also das Wichtige ist immer, dass du wirklich alles langfristig einmal durchrechnest. Und da würde in so eine Rechnung würde man natürlich auch die neue Heizung mit reinrechnen, ja. Die 35.000 Euro Heizung, die kämen da auch mit rein. Und du darfst für diese ganzen Kosten, also alles, was du drauf zahlst, alles, was du an Steuern sparst oder noch on top zahlst oder sowas, das musst du alles rechnen auf 10, 15, 20 Jahre, solange wie du die Wohnung eben halten willst, und musst dann damit immer noch unter dem Objektwert sein. Dann ist es ein gutes Investment.
Das ist ganz schön lange.
Und wenn nicht, dann hast du drauf gezahlt.
Ja, das stimmt. Das ist ganz schön lange, 20, 30 Jahre, ne?
Ja, musst ja nicht. Du kannst ja auch verkaufen. Also vor 10 Jahren würde ich dir nicht dazu raten zu verkaufen, weil du dann darauf Steuern zahlst auf den Gewinn. Aber nach 10 Jahren kannst du ja verkaufen, deine Wohnung.
Ja, das sind alles so Dinge, die man nicht weiß als Otto-Normalverbraucher, so wie ich.
Aber warum eigentlich? Das ist ja das Schlimme, ne? Dass wir das alles nicht lernen. In der Schule lernen wir es nicht, im Job bringt es uns keiner bei, unsere Eltern bringen es uns nicht bei.
Ich wollte gerade sagen, uns fehlen ja auch die Vorbilder, also gerade ja. Uns Frauen. Wo soll es denn herkommen?
Ja, absolut.
So, aber lass uns nochmal auf die Städte eingehen. Jetzt waren wir gerade bei Berlin. Was sind denn noch so gute Städte? Weil ich jetzt so rein in meinen Visionen würde ich sagen, Hamburg und München könnte ich schon mal von meiner Liste streichen, ist viel zu teuer.
Genau, das würde ich auch sagen. Ne? Also gute Städte sind, wenn du Cashkühe suchst, diese Städte, diese Wohnungen, die du unter Wert kaufst, dann ist es schon Berlin, Hamburg, München. Aber München ist was, also München würde ich sagen, wer das Geld hat, also das, ich sehe das, ne? Also die Frauen bei uns, die es schafft, die in München was kaufen können, das sind Leute, die verdienen richtig gut Geld und die haben schon viel Eigenkapital. Und die sollten auch in München kaufen, weil das einfach ein guter Standort ist. Eine Wohnung in München, die wird sich im Wert deutlich besser entwickeln als eine Wohnung in Magdeburg. Ja, deswegen sage ich nicht, kauf nicht in München. Aber ich sage, ich kaufe nicht in München, weil das ist viel zu teuer. Ne? Da sind die Preise einfach. Da kommt man nicht mit 10.000 Euro Eigenkapital Wald. So. Aber Berlin ist ehrlich gesagt ziemlich gut. Es gibt natürlich auch Regionen um Hamburg, um München, um Frankfurt, ja. Das sind so, also die Regionen um diese A-Städte. Du hast das vorhin gesagt, ne? Die A-Städte sind Berlin, Hamburg, München, Köln, Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt. Also alles drumherum ist spannend. Und B-Städte, das sind dann so Uni-Städte, ja. Leipzig, Dresden, Essen, Bremen. Das sind Städte, die, wo die Preise schon weniger hoch sind und die Mietrenditen ein bisschen höher sind als in diesen A-Städten. Mhm. So. Und wenn du jetzt in Berlin bist, ich würde dir raten, in Berlin zu suchen, ganz ehrlich. Also in Berlin kann man, guck dir irgendwie rundum, guck dir Treptow an, guck dir so ein bisschen die Randlagen an. Da wirst du auf jeden Fall Wohnungen finden. Und ansonsten ist wirklich der Dauerbrenner Leipzig ist ein Top-Tipp. In Leipzig findet man tolle Wohnungen und es macht auch ganz viel Spaß, dort zu vermieten, weil du an Studenten vermieten kannst und so. Ja, das ist irgendwie eine coole Stadt.
Ist es zwangsläufig wichtig, irgendwie in der Nähe von der Immobilie zu sein? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte eine Immobilie in Leipzig und dann ruft mich mein Mieter an und sagt, du, was weiß ich hier ist, bleiben wir mal beim Heizungsbeispiel, die Heizung ist ausgefallen, kannst du mal rumkommen? Dann ist es natürlich für mich clever, da irgendwie eine Firma in der Nähe zu haben, auf die ich mich verlassen kann, die ich dann da hinschicke. Aber ist es vielleicht auch so fürs Gefühl besser, schnell bei der Immobilie sein zu können?
Also ich finde gar nicht, weil es genauso ist. Guck mal, da hast du überhaupt keinen falschen Glaubenssatz. Du kannst eine Firma hinschicken, die vor Ort ist, ne? Also frag dich mal, wie oft sind deine Vermieter bei dir in der Wohnung?
Ja, doch, schon das ein oder andere Mal.
Ja, also, ehrlich?
Nein, meine Vermieter nicht, aber Firmen kommen dann.
Genau, aber Firmen, ja, ne? Aber nicht deine Vermieter. Und so könntest du es auch machen. Also du könntest dann einfach Unternehmen haben vor Ort, die für dich dahin gehen. Ne? Also ich arbeite zum Beispiel mit einer digitalen Hausverwaltung. Ich arbeite auch mit einer, die von Frauen, nicht unbedingt für Frauen, aber von Frauen gegründet ist, ja. Und die kümmern sich um sowas. Also die Mieter rufen dann bei denen an und die kümmern sich darum, dass sich jemand um die Heizung kümmert.
Und
schnell.
Da zahlt man dann eine Pauschale oder zahlt man dann immer die Aufträge oder wie läuft das?
Genau, das kostet 25 € pro Monat pro Wohnung, also viel billiger als man denkt. Und da ist alles drin, ne? Da ist auch die Nebenkostenabrechnung drin, die ganze Kommunikation mit den Mietern, genau.
So günstig ist das?
Mhm. Kann sein, dass es inzwischen für Neukunden, ich will ja nichts Falsches sagen, 29 kostet, aber bei mir sind es noch 25.
Mhm. Okay, aber die externen Firmen, die dann kommen müssen, die müssen dann nochmal...
Die musst du bezahlen, ja, logisch. Okay. Also du musst dann schon Handwerker oder sowas, die Heizung reparieren und so, ne? Oder die, ich hatte neulich so einen Schimmelfall, ja, da war eine Abstellkammer komplett verschimmelt in Offenbach.
Ach, ja.
Und das musste ich dann natürlich schon bezahlen, ja, aber auch dafür kann man sich ein Rücklagenkonto bilden und dann immer jeden Monat Geld zurücklegen. Ich empfehle immer, direkt am Anfang ein kleines Polster sich aufzubauen, wenn man eine Wohnung kauft, ja, vielleicht so 2.000 bis 5.000 € auf dem Konto zu parken, für den Fall, dass was ist, einfach, um keine Sorgen zu haben. Also für den Fall, dass eben so ein Handwerker kommen muss oder die Miete fällt aus und man hat die Versicherung noch nicht oder die zahlt nicht gleich oder was weiß ich, ne? Einfach, dass man weiß, man hat das Geld auf dem Konto, es ist irgendwie eine überschaubare Summe und man kann erstmal diese ersten Kosten decken. So, das ist so mein Tipp. Und deswegen würde ich sagen, man muss auf keinen Fall in der Nähe der Wohnung wohnen. Was man aber braucht, ist ein Netzwerk. Wir sehen, dass viele am Ende in ihrem Heimatort kaufen oder da, wo sie studiert haben und gar nicht da, wo sie wohnen. Ja, weil wir haben auch viele Münchnerinnen zum Beispiel oder viele Hamburgerinnen. Ne? Und die sagen, oder Frauen, die jetzt in München wohnen und Frauen, die jetzt in Hamburg wohnen. Und die sagen einfach, sie finden nichts, das ist viel zu teuer. Aber die kommen dann aus, keine Ahnung, aus Offenbach, aus Regensburg, aus irgendwas, aus Dresden, aus Erfurt. Und dann kaufen sie eben da. Und das ist total smart. Man muss sich auskennen in der Stadt, in der man kauft, ja, damit man eben nicht in so einer Lage kauft, wie was du vorhin gesagt hast, mit wo dann am Ende keiner mehr einziehen will. Und ich finde auch gut, wenn man noch ein paar Freunde hat, die in der Stadt wohnen oder irgendwie anders ein Netzwerk, sodass man fragen kann, wenn jetzt die Heizung kaputt ist, habt ihr irgendwie zufällig einen guten Heizungsinstallateur? Wer kann mir jemanden empfehlen?
Ah ja, das ist auch nochmal.
Also das wären so meine Tipps,
ja,
ne?
Das ist sehr gut. Und du hast es jetzt schon mehrfach angesprochen, du kommst vom Happy Immo Club. Vielleicht kannst du uns da nochmal ganz kurz was dazu erzählen. Oder wie wäre jetzt auch der allererste Schritt für eine Frau, die sich vielleicht entscheidet oder vielleicht überlegt, ich könnte mir vorstellen, eine Immobilie als Kapitalanlage zu kaufen.
Also, der allererste Schritt wäre, es einfach durchziehen, einfach machen. Ja, also sich einfach trauen. Also ich habe wirklich so viele Frauen Also wenn man bei uns mitmachen möchte, wir haben einen Kurs, den muss man buchen. Und um den zu buchen, gibt es einen Call mit uns. Ja? Und mir erzählen so viele Frauen, dass sie das schon so lange probieren und einfach nicht zu Potte kommen und sie das Thema deswegen total frustriert. Ja, also weil sie immer irgendwie im Sommer haben sie auf der Arbeit ein Sommerloch, dann gucken sie sich Wohnungen an, gehen das Thema an, dann haben sie was gefunden und dann sind sie sich aber total unsicher, ob der Makler sie jetzt verarscht, ja, ob der Preis stimmt, ob die ganze Kalkulation stimmt, ob sie das wirklich machen sollen, ob sie das Geld nicht doch lieber in ETFs stecken sollen. Und dann machen sie es wieder nicht. Und dann kommt der nächste Sommer und dann denken sie sich wieder, oh ja, okay, Wohnung, ich wollte ja eine Wohnung kaufen. Dann machen sie es wieder, ja. Und dann wird es irgendwann zu so einem Dauerfrustthema. Und deswegen wäre mein Tipp, das einfach durchzuziehen mit der kleinsten Summe, die geht. Also das die kleinste Summe, für die ihr was findet, die würde ich mir nehmen. Ich glaube, 10.000 Euro ist da schon realistisch. Weiter drunter, das geht. Also wirklich, haben wir gesehen, ihr hört euch unseren, wir haben einen Podcast, hört euch den Podcast an. Da gibt es Frauen, die erzählen ihre Geschichten, aber das ist aufwendiger. Ja, aber mit 10.000, 15.000 Euro findet ihr eine Wohnung. Und das würde ich machen. Das würde ich starten und einfach durchziehen und Learning auf dem Weg. Also ihr müsst auf keinen Fall alles vorher wissen, sondern ihr werdet alles auf dem Weg lernen. Und ihr könnt es mit einem Kurs machen, ihr könnt es mit uns machen, ihr könnt es mit anderen Anbietern machen oder ihr macht es eben doch mit einem Buch oder ihr macht es mit euren Freunden, die schon investiert haben. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man es einfach wirklich macht.
Und an dieser Stelle würde mich mal interessieren, ob unsere Zuhörenden vielleicht auch schon Erfahrungen damit gemacht haben. Schreibt es uns doch gerne mal bei Spotify in die Kommentare. Anaïs, ich fand es heute wahnsinnig spannend. Ich hätte noch so viel mit dir zu besprechen. Aber wenn jetzt auch Frauen da draußen sind, die sagen, hey, mich interessiert das und ich hätte da wirklich Interesse dran, dann sollen die doch bei euch mal beim Happy Immo Club vorbeigucken. Und das Ganze verlinken wir natürlich auch nochmal in den Shownotes. Vielen, vielen Dank.
Genau. Kommt alle vorbei. Wir freuen uns auf euch. Komm du auch vorbei, ne? Das wäre auch total toll, Emmy. Wir haben auch einen Podcast. Ihr könnt euch ja erstmal vielleicht hört da mal rein, ja? Und guckt mal, ob das Thema was für euch ist. Und wenn ihr sagt ja, dann meldet euch bei uns.
Ich glaube, ich höre mir den jetzt tatsächlich auch mal an, um vielleicht auch meine Unsicherheiten oder auch Kritiken, die ich noch so im Kopf habe, abzubauen.
Mach das mal, weil wir haben gerade meine Lieblingsfolge, also wirklich eine ganz tolle Folge haben wir gerade online, also hör mal schnell rein.
Wie heißt die? Weißt du das gerade?
Also jetzt aktuell geht es um das Thema Ehegattenschaukel, Ehegattensplitting, Mietnomaden und noch ein Tabuthema beim Immobilienkauf, ich weiß es jetzt nicht mehr, weil das alles, ach so, ja klar, was du gerade gesagt hast, das ohne Eigenkapital kaufen.
Ja.
Weil wir einfach auf Instagram vollgeschwemmt werden mit diesen wirklich unseriösen Angeboten, ja, und gesagt haben, wir müssen diese Themen jetzt auseinandernehmen.
Ich finde das total gut, dass ihr auch so auf die Risiken hinweist und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr da andere Frauen mit an die Hand nehmt. Also vielen, vielen Dank für das heutige Gespräch und alles Gute für euch.
Dankeschön, danke. Hat mir viel Spaß gemacht.
Das war's auch schon mit dem heutigen Podcast. Wir haben jetzt gehört, eine Immobilie als Kapitalanlage kann ein Baustein sein, Vermögen aufzubauen und finanziell vorzusorgen, zum Beispiel durch Mieteinnahmen oder den langfristigen Vermögensaufbau. Gleichzeitig ist sie natürlich nicht automatisch für jede Frau der richtige Weg, denn eine Immobilie bringt Verantwortung, Risiken und finanzielle Verpflichtungen mit sich. Deshalb ist es so wichtig, sich gut zu informieren und für sich selbst abzuwägen, ob diese Form der Geldanlage zu den eigenen Lebensumständen, Zielen und zur persönlichen Risikobereitschaft passt. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei Spotify, Apple Podcasts oder wo immer ihr diesen Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen. Wir hören uns nächste Woche Montag. Alles Liebe, eure Emmy. Um keine neue Folge mehr zu verpassen.